Der Topf setzte sich augenblicklich wieder zusammen. Gaunt machte kurz den Eindruck, als wollte er Ogden gleich anschreien, dann aber überlegte er sich offenbar anders. Er verhöhnte stattdessen seine Tochter.
Ein Glück, dass der nette Mann vom Ministerium da ist, oder? Vielleicht holt er dich von mir weg. Vielleicht hat er nichts gegen dreckiges Quips.
Ohne jemanden anzusehen oder sich bei Ogden zu bedanken, hob Marrop den Topf auf und stellte ihn mit zitternden Händen wieder auf sein Regal. Dann stand sie völlig reglos da, den Rücken an die Wand, zwischen dem schmutzigen Fenster und dem Herd gelehnt, als wäre es ihr sehnlichster Wunsch, in den Stein zu versinken und zu verschwinden. »Mr. Gaunt«, begann Ogden erneut, »wie bereits gesagt, der Grund für meinen Besuch...«
»Da habe ich schon verstanden«, fauchte Gaunt. »Na und? Wenn schon, Morphin hat einem Muckel ein bisschen verpasst, was er ohnehin verdient hat. Was ist schon dabei?«
»Morphin hat das Zaubereigesetz gebrochen«, sagte Ogden.
»Morphin hat das Zaubereigesetz gebrochen«, äffte Gaunt Ogdens Stimme nach und machte daraus einen schwülstigen Singsang.
Morphin lachte wieder keckernd.
»Er hat einem dreckigen Muggel eine Lektion erteilt, und das soll jetzt gesetzwidrig sein?«
»Ja«, sagte Ogden, »ich fürchte, das ist so.« Er zog eine kleine Pergamentrolle aus einer Innentasche und breitete sie aus.
»Was ist das denn? Sein Urteilsspruch?«
sagte Gaunt mit zornig anschwellender Stimme. »Es ist eine Vorladung ins Ministerium zu einer Anhörung.«
»Vorladung? Vorladung? Für wen halten Sie sich eigentlich, dass Sie meinem Sohn irgendwohin vorladen könnten?«
»Ich bin der Leiter des magischen Strafverfolgungskommandos«, sagte Ogden.
»Und Sie denken, wir sind Abschaum, ja?«
schrie Gaunt, näherte sich jetzt Ogden und richtete einen schmutzigen Finger mit gelbem Nagel auf seine Brust.
»Abschaum, der angelaufen kommt, wenn das Ministerium es ihm befiehlt. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden? Sie dreckiger, kleiner Schlammblüter, wissen Sie das?«
»Ich hatte bisher den Eindruck, mit Mr. Gaunt zu sprechen«, sagte Ogden, der vorsichtig wirkte, aber nicht zurückwich.
»Das ist richtig«,
donnerte Gaunt. Einen Moment lang dachte Harry, Gaunt würde eine obszöne Geste mit der Hand machen, doch dann wurde ihm klar, dass er Ogden den hässlichen Ring mit dem schwarzen Stein zeigte, den er am Mittelfinger trug, indem er ihn vor Ogdens Augen hin und her schwenkte.
»Sehen Sie den? Sehen Sie den? Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, woher der kommt?« »Jahrhundertelang war er im Besitz unserer Familie. So weit zurückreicht unser Stammbaum, und wir haben immer das reine Blut bewahrt. Wissen Sie, wie viel man mir dafür geboten hat? Mit dem Peverell-Wappen, das in den Stein graviert ist?«
»Ich habe wirklich keine Ahnung«, sagte Ogden und blinzelte, während der Ring wenige Zentimeter vor seiner Nase herumschwebt. »Und das tut hier überhaupt nichts zur Sache. Mr. Gaunt, Ihr Sohn hat sich...« Mit einem wütenden Schrei rannte Gaunt auf seine Tochter zu. Für einen kurzen Augenblick dachte Harry, er würde sie erdrosseln, da er ihr mit der Hand an die Gurgel fuhr. Doch gleich darauf zerrte er sie an einer Goldkette, die um ihren Hals hing, zu Ogden hin.
»Sehen Sie das?«
brüllte er Ogden an und schüttelte ein schweres, goldenes Medaillon in seine Richtung, während Marrop würgte und nach Atem rang. »Ich sehe es, ich sehe es«, gab Ogden hastig zurück.
»Von Slytherin«, rief Gaunt, »von Salazar Slytherin. Wir sind seine letzten lebenden Nachfahren. Was sagen Sie dazu, hä?«
»Mr. Gaunt, Ihre Tochter«, sagte Ogden in heller Aufregung, aber Gaunt hatte Marrop schon losgelassen. Sie taumelte von ihm weg, zurück in ihre Ecke, rieb sich den Hals und schnappte nach Luft.
»Also«,
sagte Gaunt triumphierend, als hätte er soeben einen komplizierten Sachverhalt unstrittig bewiesen,
»sprechen Sie nicht weiter mit uns, als ob wir Dreck an Ihren Schuhen wären. Generationen von Reinblütern, allesamt Zauberer, mit Sicherheit mehr als Sie von sich behaupten können!«
Er spuckte auf den Boden vor Ogdens Füße. Morphin keckerte erneut. Marrop, die mit gesenktem Kopf das Gesicht von ihrem dünnen Haar verborgen neben dem Fenster kauerte, sagte nichts.